astooch me.
Herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Lora. Mein Name ist Sebastian Menzel. Mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schöllele.
Hallo wieder alle miteinander.
Und jetzt geht's wieder eine knappe Stunde lang um die neuesten Kinofilme. Wir haben für Sie schon mal reingeschaut. Anfangen werden wir mit einer deutschen Komödie, Alles 50-50. Die ist bereits ins Kino gekommen am 29. August. Und hier sehen wir in der Hauptrolle Moritz Bleibtreu, außerdem Laura Tonke, David Cross und viele andere. Hier geht es um ein getrenntes, geschiedenes Ehepaar. Marion, das ist die Laura Tonke, und Andi, das ist der Moritz Bleibtreu. Und die haben einen 11-jährigen Sohn, den Mila. Sie sind völlig davon überzeugt, trotz der Trennung eine funktionierende Familie zu sein. Das ist aber dann doch nicht so einfach, wie sie sich das vorgestellt haben. Es gibt einen Vorfall in der Schule, die Eltern werden reinbestellt, bekommen Kritik zu hören. Und jetzt wollen sie das alles wieder auf die Reihe kriegen, indem sie miteinander in den Sommerurlaub nach Italien fahren. Da ist dann jetzt auch noch Marions neuer Freund dabei, das ist der David Cross. In Italien angelangt, merken sie dann, dass es da doch einige Erziehungslücken gibt. Ihr Junge ist ein verwöhntes Einzelkind, der kann auch nicht schwimmen. Und er weiß ganz gut, wie er seine geschiedenen Eltern gegeneinander ausspielen kann. Und das müssen sie jetzt miteinander in den Griff kriegen. Dazu kommt dann auch noch, dass Milan seine erste Liebe erlebt. Und dann fragt sich, schaffen sie es wieder, eine Familie zu werden?
Diese erste Liebe, das Mädchen, ist die Tochter von Axel Stein, die einen Campingwagen haben. Und das Mädchen mit ein paar anderen Campingplatzkindern schleichen sich durch die Hecke in das Luxushotel, weil da ein riesengroßer, toller Swimmingpool ist. Und dann lernt Milan die Leute kennen. Einfach, aber mit einem ganz, ganz großen Herzen und sieht, wie Familie eigentlich auch sein kann. David Cross, der Freund der Mama. Also ich habe ihn David Cross schon öfters gesehen, aber noch nie in so einer Rolle. Ich finde ihn durchaus komisch.
Personal Trainer in einem schicken Fitnessstudio.
Ja, dann nicht mit dem allerhöchsten IQ gesegnet.
Einer, der seinen Job eher aufgrund seiner sportlichen Fähigkeiten und seines Aussehens gekriegt hat.
Ich finde die Dialoge zum Teil äußerst witzig. Natürlich auch treffend, die Lehrerin hat durchaus recht, wenn sie die Erziehung kritisiert. Es sind ein paar Längen dabei oder Sachen, wo du sagst, das ist jetzt etwas zu viel. Weniger wäre besser. Ansonsten, dass Moritz Bleibtreu und auch Laura Tonke ganz prima Schauspieler sind, das wissen wir. Ich habe ein paar Mal sehr gelacht und es ist definitiv eine der besseren deutschen Komödien.
Ist ganz amüsant.
Von mir kriegt er schon 3,5 Loras.
Okay, dann geben wir 3,5 Loras für Alles 50-50. Ebenfalls bereits am 29. August gestartet ist der Film Gloria mit Ausrufezeichen. Der spielt im Italien des 18. Jahrhunderts am venezianischen Collegium Sankt Ignazio. Das ist so eine Art Waisenhaus, eine Art Musikschule für verwaiste, mittellose Mädchen. Hier ist eine Schülerin namens Teresa, gespielt von Galatea Bellucci, ein unerkanntes Talent. Teresa wird nur die Stumme genannt. Teresa entdeckt in einer Abstellkammer ein Pianoforte. Das ist ein Instrument, das zu dieser Zeit relativ neu war. Relativ schnell beherrscht sie dieses Instrument, versammelt einige von den anderen um sich. Die sind zunächst ein bisschen wie Rivalinnen, aber dann werden sie mehr und mehr zu Komplizinnen.
Sie entwickeln zusammen ganz neue Musikstile. Sie sind vollkommen gegen das Establishment.
Aber das Können dieser jungen Musikerinnen wird einfach nicht anerkannt, sondern bewusst unterdrückt, weil zu dieser Zeit Frauen nicht als Komponistin anerkannt wurden.
Das garantiert nicht nur bei großen musischen Begabungen, egal auf was für einem Gebiet.
Es gab vielleicht manchmal die Möglichkeit, dass jemand, ich sag jetzt mal in der Literatur, hat es immer mal wieder Fälle gegeben, wo dann Frauen einfach unter Männernamen veröffentlicht haben.
Ja. Ganz genau.
Die Leute damals ja kein Fernsehen hatten, wo sie die Leute gesehen hätten. Die Männer haben schon getan, was sie konnten, um sowas zu vermeiden. Und manchmal gab es auch Fälle, wo es dann einen Mann gab, der das ausgenutzt und einfach unter seinem Namen veröffentlicht hat.
Jedenfalls ist es uns Frauen unter dem Einfluss der Kirche nicht so sonderlich gut gegangen.
Auf welchem Gebiet war denn der Einfluss der Kirche positiv? Mir fällt jetzt da nichts ein, ehrlich gesagt.
In der Krankenpflege, zum Teil auch in der Ernährung der Armen. Das sind wir wieder bei den Frauen, fast nur Nonnen gewesen, die das gemacht haben. Die sozialen Aufgaben. Kommen wir zu dem Film zurück. Ganz interessant und kurzweilig.
Mich erinnert das Grundthema so ein bisschen an Schlafes Bruder. Minus diesen Frauenaspekt. Aber da ging es ja im Endeffekt auch darum, wenn jemand eine Riesenbegabung hat, der aber in ein Umfeld hineingeboren wird, wo das nicht gefördert wird und wo er eigentlich auch keine Chance hat, irgendwie damit was anzufangen. Ein Mozart war natürlich ein super Talent, aber der hat ja schon mal einen Musiker als Vater, der das speziell gefördert hat, sicher auch mit Drill und allem, aber der Bauernbub oder die Magd, die irgendwo in ärmlichen Verhältnissen geboren werden, haben ja gar nicht die Förderung erfahren. Da wird mit Sicherheit viel Talent im Laufe der Jahrtausende verloren gegangen sein auf diesem Wege.
Frauen noch mehr als bei Männern. Ja. Ich würde schon sagen, vier Loras, weil es ist ein interessanter Film.
Mit viel Musik. Gut, vier Loras für Gloria. Ebenfalls bereits am 29. August gestartet ist der Film Die Unzertrennlichen. Bitte nicht verwechseln mit dem gleichnamigen Horrorfilm von David Cronenberg aus den 80er Jahren. Das hat damit gar nichts zu tun. Hier Untertitel 2 durch dick und dünn. Das ist ein Zeichentrickfilm, ein Animationsabenteuer von den Schöpfern von Toy Story. Wenn nach der letzten Vorführung im alten Puppentheater im New Yorker Central Park der Vorhang fällt, dann beginnt für die Puppen das wahre Leben. Holzmarionette Don, der schaut so ein bisschen aus wie Don Quixote, spielt nicht nur tagsüber auf der Bühne den Deppen, auch nach der Show behandeln ihn die anderen wie eine Witzfigur. Er kriegt vor allem immer die Torte ins Gesicht, aber er denkt, er ist zu höherem berufen und bricht zur Überraschung der anderen eines Tages auf in die große weite Welt. Er haut ab und auf seiner Reise begegnet er dann dem verlassenen Stofftier DJ Doggy Dog. Der wird gesprochen von Comedian Chris Hall, der halt leider kein Schauspieler ist und das merkt man auch. Und dieser Doggy Dog will als Rapper berühmt werden. Gemeinsam begeben sich die zwei dann auf ein aufregendes Abenteuer in New York City und werden dabei nicht nur zu besten Freunden, sondern auch zu großen Helden.
Die Holzpuppe, die sich einbildet, Don Quixote zu sein. Hörer, die öfters die Sendung hören, wissen auch, wie sehr ich normalerweise Animationsfilme liebe. Hier muss ich sagen, wenn es DJ Doggy Dog nicht gäbe, dann könntest du das Ganze sowieso vergessen. Und die drei kleinen Waschbären, das sind die Highlights. Ich finde ihn etwas uninspiriert.
So ein bisschen eine Mischung aus Realität und Fantasie, was ja wieder dieses Don Quixote-Thema aufnimmt.
Und schon wieder Don Quixote.
Ja, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir da einen Zeichentrickfilm hatten. Habe ich schon wieder vergessen, wie der geheißen hat.
Jedenfalls nicht der Brille, dieser Film.
Ab 6 Jahre.
Es ist so ein Buddy-Film durch den Central Park.
Beim Original nicht Englisch, sondern Französisch übrigens.
Es ist ein Französisch. Belgisch-spanischer Film.
Der Regisseur ist Jérémy Degausson. Am Drehbuch hat tatsächlich unter anderem Joel Cohen mitgeschrieben.
Für mich ist es fast ein bisschen unbegreiflich, dass das die Autoren auch von Toy Story sind. Er hat nicht sehr viel von Toy Story. Von mir kriegt dieser Film tatsächlich nur 2,5 Loras.
Gut, dann lassen wir das mal so stehen. Wir haben aus diesem Film noch einen Ausschnitt für Sie.
Hey, warte mal kurz. Ich kenne dich. Du bist der Typ aus dem Theaterstück, der ständig hinfällt und Torten ins Gesicht kriegt.
Nein, das kann ich nicht gewesen sein. Deiner Beschreibung nach sprichst du von einem Narren. Ich bin Don Quixote de la Mancha. Ein mutiger Ritter, der dabei ist, allen zu beweisen, dass er ein großer Held ist.
Nein, echt jetzt, das bist auf jeden Fall du.
Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sag mir, unter welchem Namen soll ich dich ansprechen?
Ich bin DJ Doggy Dog, aber meine Freunde nennen mich... Naja, eigentlich habe ich keine Freunde.
Tja, jetzt hast du einen. Jeder Ritter braucht einen Gehilfen und du hast gerade große Tapferkeit bewiesen. Du solltest dich mir anschließen als mein Knappe. Und ich nenne dich fortan...
DJ Sancho.
Naja, das ist nicht mein Name, mir Wäre lieber, du tust es nicht.
Nun gut, ich nenne dich nur DJ und denke mir den Sancho-Teil in meinem Kopf.
Nur, dass ich das verstehe. Meine Belohnung, dass ich dir den Hintern rette, ist eine unbezahlte Stelle als dein Assistent?
Genau so ist es.
Mann, das ist wack.
Gut, was hättest du denn gerne als Entlohnung? Ich verspreche dir alles, was das Königreich zu bieten hat.
Mal sehen. Ich könnte sicher etwas Bling gebrauchen. Du weißt schon, echtes Bling, denn das ist aus Plastik. Oh, 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 und ich will eine fette Karre. So eine mit super lauten Boxen drin.
Jetzt haben wir noch einen Film, der am 29. August ins Kino gekommen ist. Sleeping Dogs, manche Lügen sterben nie. Das ist ein Thriller, ein australischer Film, in der Hauptrolle Russell Crowe, von dem haben wir ja schon länger nichts mehr gehört. Und der spielt hier einen ehemaligen Kommissar im Morddezernat, der leidet unter Gedächtnisverlust. Ein Mann wurde verurteilt für diesen Mordfall bereits. Der sitzt in der Todeszelle. Roy Freeman, das ist die Rolle von Russell Crowe, nimmt diesen alten Fall jetzt nochmal neu auf. Obwohl er unter Gedächtnisverlust leidet, ist er fest entschlossen, mit gründlicher Recherche nochmal die Beweise durchzugehen dieses 10 Jahre zurückliegenden Falles. Er deckt zunehmend ein Netz aus Geheimnissen und Verrat auf, ist belastet davon, vergessene Dämonen seiner Vergangenheit kommen wieder zurück. Und während sich aus diesen bruchstückhaften Erinnerungen und Hinweisen langsam so ein Bild zusammenfügt, kommen immer wieder neue Wendungen, die seine Ermittlungen wieder durcheinander bringen. Er kann sich nur noch auf seinen Instinkt verlassen, aber kann er sich wirklich selber vertrauen? Oder sollte er am Ende vielleicht eben doch nicht die schlafenden Hunde wecken? Das Ganze basiert übrigens auf einem Buch, das Buch Der Spiegel.
Ich finde, das ist einer der differenziertesten, mit besten Rollen, die Russell Crowe gespielt hat, wie in seinen früheren Zeiten. Der Film selbst ist von Kritikern ganz, ganz unterschiedlich bewertet worden. Manche finden ihn langweilig und in diesem Film explodiert nichts. Es gibt keine wilden Verfolgungsjagden, aber es ist ein sehr hochintelligenter Film.
Es geht natürlich mehr um die Psychologie, das, was sich in diesem Kommissar abspielt, der sich während dieser ganzen Geschichte auch noch einer Behandlung unterzieht, bei der durch Stromstöße ins Gehirn da sein Gedächtnis angeregt werden soll.
Er hat durchaus eine Tragik mit drin. Zu Hause hat er zum Beispiel lauter Zettel kleben, dass er weiß, wo was ist.
Und wie er heißt.
Er wendet sich dann an seinen alten Kollegen von der Mordkommission, Tommy Flanagan, um eventuell die Unschuld des farbigen Mannes, der im Gefängnis sitzt, zu beweisen.
Ansonsten spielen da noch mit Karen Gillan, Martin Chokas und Tommy Flanagan, der übrigens in Gladiator damals den Diener von Russell Crowes Figur gespielt hat. Das ist dieser Schauspieler, der oft in Nebenrollen zu sehen ist und der hat dieses markante Gesicht mit riesigen Narben, weil der mal überfallen worden ist vor irgendeiner Bar und mit Messer schwer verletzt wurde.
Drehbuch und Regie Adam Cooper. Was mich schockiert hat, ist, dass tatsächlich dieser Film so underrated ist. Es ist im Grunde genommen ein Film noir. In den 40er, 50ern hätte die Rolle Humphrey Bogart spielen können. Ich fand ihn faszinierend und gebe dem Film gute 4 bis 4,5 Loras.
Ich schließe mich an. 4,5 Loras für die Sleeping Dogs. Damit kommen wir zu den Starts von heute, 5. September. Und da haben wir als erstes nochmal einen deutschen Film für Sie, Die Ironie des Lebens. Hier spielt Uwe Ochsenknecht den Comedian Edgar, der in der Geschichte einer der erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutschlands ist. Er spielt jeden Abend vor ausverkauften Hallen und nimmt alles aufs Korn, was das Leben so mit sich bringt. Gescheiterte Beziehungen, undankbare Kinder, die Libido, die nicht mehr so funktioniert, die sich verschlechternde Gesundheit, der Frust allgemein und der Tod, der vor der Türe steht. Wenn aber dann der Vorhang fällt, bleibt hier ein einsamer Mensch auf der Bühne zurück. Er versucht, seine innere Leere mit Groupies und Alkohol zu betäuben. Und dann begegnet er wieder seiner Ex-Frau Eva. Die wird gespielt von Corinna Harfuch und sie ist unheilbar an Krebs erkrankt. Damit verändert sich auch für Edgar alles. Das einstige Ehepaar verliebt sich nochmal aufs Neue und Eva begleitet ihn auf seiner Comedy-Tour quer durch Deutschland. Aber es gibt einen Punkt, mit dem er nicht zurande kommt. Sie will sich nicht behandeln. Sie will nicht den Rest ihres Lebens in irgendeiner Klinik dahin vegetieren. Edgar will aber nicht, dass sie stirbt. Er kann diese Entscheidung einfach nicht nachvollziehen. Und dann spielen da natürlich auch noch die Kinder eine Rolle, die völlig von ihm entfremdet sind. Das ist einmal Emilia Schüle als Tochter und Robert Gwiestek als Sohn. Regie geführt hat Markus Goller,
der ja unter anderem Simple gedreht hat. Ebenfalls mit sehr viel Fingerspitzengefühl, und das hat er hier auch. Also ich habe selten einen Film gesehen, der ein falscheres Etikett draufgepappt bekommen hat, wie diesen Film hier. Weil die Ironie des Lebens ist keine Comedy. Wenn, dann höchstens eine Tragikomödie mit zwei hervorragende Hauptdarsteller. Ich habe in Ochsenknecht eigentlich noch nie so gut gesehen. Und die Corinna Harfouch ebenfalls auch sehr zurückgenommen. Sie, die sonst oft so merkwürdige Personen in Filmen spielt, wo sie eher unsympathisch rüberkommt, diesmal überhaupt nicht. Es ist natürlich schwer, sich damit abzufinden, wenn ein Mensch, an dem du sehr hängst, so schwer an Krebs erkrankt, einen irreparablen Krebs hat und sagt, nein, ich setze mich nicht nach einer harten Chemotherapie, Bestrahlung und so weiter aus, weil dann ist die Lebenszeit, die ich noch habe, dahin. Es ist ein Film, wo man sehr nachdenken muss. Äußerst sensibel gedreht. Dieser Film ist völlig anders, als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, wieder eine dieser deutschen Komödien. Also wenn Sie das wollen, viel lachen, dann sind Sie in diesem Film falsch. Weil es ist auch ein Film, der sich mit dem Tod auseinandersetzt. Ich persönlich halte ihn für einen der besten deutschen Filme seit etwas längerer Zeit und gebe ihm 4 bis 4,5 Loras.
Okay.
Scheiße, was machst du hier?
Ich meine, was machst du hier, du?
Du bist nicht behindert.
Doch, doch, ich bin total behindert. Das war ich schon immer, schon als ich ganz klein war.
Ich glaub dir kein Wort.
Ist aber so, ist wirklich so, echt?
Ich hab das sofort gecheckt.
Du hast recht, ich bin nicht behindert. Ich bin Polizist. Ich ermittle gegen einen Typen aus dieser Gegend.
Du bist kein Polizist.
Okay, gut, ich bin auch kein Polizist. Weißt du, ich hab Scheiße gebaut. Deshalb muss ich mich jetzt erstmal eine Weile hier bei euch verstecken.
Endlich sagst du mal die Wahrheit.
Ja. Wie heißt du eigentlich?
Arno.
Ich heiße Paolo.
Freut mich.
Aber erzähl das niemandem. Wenn das die Betreuer hören, komme ich ins Gefängnis.
Keine Sorge, ich sag's keinem. Bis auf Ludovic.
Wer ist Ludovic?
Das bin ich, du Penner. Weißt du, was passiert, wenn Sie im Knast duschen?
Nein. Warum fragt ihr mich das jetzt?
Ich weiß es auch nicht.
Gut. Okay. Sag bitte keinem was. Ich zähle auf euch.
Wir sagen nichts.
Zu keinem Wort. Abgemacht.
Niemand erfährt was.
Von uns erfährt keiner was.
Okay.
Kannst du mir mal den Rücken schrubben?
Bitte?
Den Rücken.
Was meinst du jetzt genau?
Schrubb meinen Rücken.
Ich glaube, wir verstehen uns gerade nicht.
Schrubb meinen Rücken.
Ja, doch, ich verstehe. Ja. Nein, mache ich nicht.
Doch.
Nein.
Alice!
Nein, hör auf, ich spinnst du. Ja, gut, okay. Dann schrubbe ich dir eben den Rücken. Ich schrubbe ihn dir. Komm rein. Mhm.
Das war ein Ausschnitt aus Was ist schon normal? Einer französischen Komödie, die ebenfalls heute ins Kino kommt. Das ist in Frankreich momentan der Hit mit schon über 9 Millionen Besuchern. Und hier geht es um ein Vater-Sohn-Duo. Die haben gerade einen Überfall begangen und flüchten vor der Polizei. Paolo und sein Vater, gespielt von Clovis Cornillac, haben eben auch noch gerade den Fluchtwagen auf dem Behindertenparkplatz abgestellt. Und dann ergibt es sich, dass sie in einem Bus landen, in dem bei dieser Reisegruppe von jungen Erwachsenen mit Behinderungen, jeder hat eine Begleitperson dabei, Alice, die Reiseleiterin, wartet auf den Nachzügler Sylvain und hält Paolo für diesen Sylvain. Und die beiden ergreifen sozusagen die Gelegenheit, weil es ja ein perfektes Versteck ist, und fahren da mit. Im Urlaubsort angekommen wird Paolo allerdings von 2 Behinderten sofort entlarvt. Sein Vater macht gute Miene zum bösen Spiel und je länger die ganze Geschichte dauert, desto mehr Gefallen finden die zwei dann an der Arbeit mit den Behinderten. Nichtbehinderte, die sich als Behinderte ausgeben, das Thema ist nicht ganz neu. Das hatten wir zum Beispiel 2018 in dem ebenso französischen Film Liebe bringt alles ins Rollen mit Franck Dubosc, der sich da als Rollstuhlfahrer ausgegeben hat. Dann gibt es den Film, der jetzt nicht so mein Geschmack war, Wo ist Fred mit Til Schweiger 2006, der auch sich als Rollstuhlfahrer ausgibt. Und es gab auch schon 1998 diesen dänischen Dogma-Film Idioten, wo sie dann alle versucht haben, den inneren Idioten zu finden, nachdem sie zuerst das immer nur gemacht haben mit dem Spielen, um da umsonst zum Beispiel ein teures Essen abzustauben. Was ganz Spezielles.
Aber hier sind es bis auf ein paar Schauspieler tatsächlich lauter.
Die Behinderten werden von echten Behinderten gespielt, also zum Beispiel Personen mit Down-Syndrom.
Und die machen das ganz wunderbar. Und die haben so Spaß daran. Der Film wäre in Deutschland, glaube ich, nicht möglich, weil er nicht politisch korrekt wäre.
Du meinst, die Deutschen würden sich nicht trauen, das so zu drehen, wie es die Franzosen gedreht haben?
Richtig. In Deutschland sind Komödien oftmals auch stinkelangweilig.
Das sind schon über 9 Millionen Leute in Frankreich reingegangen. Wie hat es dir gefallen? Hast du dich amüsiert?
Ich habe mich sehr amüsiert. Er ist so natürlich, ungestellt. Und das ist, was für eine Lebensfreude die Menschen haben. Also die fahren in ein Landschulheim. Und einer hat immer seinen Fußball dabei, weil er liebt halt Fußball so sehr. Und ein anderer ist ein glühender Fan von Dalida. Dieser Film strahlt eine ganz große Herzlichkeit aus. Man schämt sich auch nicht, wenn man über sie lacht und mit ihnen lacht. Einfach eine sehr schöne, liebenswerte Komödie.
Und wie viel Loras geben wir dem Film?
Sind wir schon wieder bei den 4 Loras angelangt.
Okay, 4 Loras für Was ist schon normal? Damit kommen wir zu den Starts vom 12. September. Und da haben wir zunächst Ezra, eine Familiengeschichte. Hier geht es um Max Brandel, gespielt von Bobby Cannavale. Der ist Stand-up-Comedian in New York. Seine bald Ex-Ehefrau Jenna wird gespielt von Rose Byrne. Übrigens sind Cannavale und Byrne seit 12 Jahren tatsächlich ein Paar. Und in diesem Film teilen sie sich das Sorgerecht für ihren Sohn Ezra. Der ist autistisch. Er hat gerade wieder mal in der Schule Mist gebaut und die Lehrerin, Rektorin und Psychologin schlagen vor, ihn auf eine sogenannte Förderschule zu schicken. Sein Vater Max findet die Idee nicht gut. Es gibt dann einen Vorfall und nach diesem Vorfall empfiehlt auch ein Arzt die Förderschule und außerdem noch Medikamente. Das alles passt dem Max gar nicht. Er greift den Arzt an. Es gibt daraufhin eine einstweilige Verfügung, die besagt, dass er den Sohn 3 Monate nicht sehen darf. Er kriegt das Angebot, bei Jimmy Kimmel in der Talkshow aufzutreten in Los Angeles. Aber seine Agentin, übrigens gespielt von Whoopi Goldberg, sagt ihm, den Flug zahlen sie dir nicht. Und daraufhin kommt er auf die Idee, mit dem Auto von New York nach Los Angeles zu fahren und seinen Sohn mitzunehmen. Er holt ihn nachts aus seinem Kinderzimmer über die Feuertreppe. Und das führt natürlich dann wiederum dazu, dass die Frau die Polizei holt. Und plötzlich werden Vater und Sohn gesucht. Das ist so ein Roadmovie. Im Laufe der Geschichte fährt dann auch noch die Mutter mit dem Schwiegervater, also mit Max Vater, gespielt von Robert De Niro, den beiden hinterher. Erinnert so ein bisschen an Rain Man.
Im weitesten Sinne.
Regie geführt hat hier übrigens Tony Goldwyn, der auch den neuen Freund der Mutter spielt, einen Rechtsanwalt. Der ist sowohl Schauspieler als auch Regisseur. Den kennt man aus vielen Produktionen. Er war unter anderem damals in Ghost Nachrichten von Sam, der böse Kollege, der Patrick Swayze umgebracht hat. Und zuletzt vielleicht hat man ihn gesehen als Vater der Hauptfigur in dieser Divergent-Reihe.
Er hat schon sehr viel gedreht, unter anderem auch 23 Filme als Regisseur. Goldwyn hat ein sehr ernstes Thema in eine Familiengeschichte gepackt. Mit durchaus lustigen Momenten. Keine Tragödie.
Eine Tragikomödie.
Karnevale ist mir zu hysterisch, zu nervig.
Es wird ja so ein bisschen angedeutet, dass er auch zumindest ein bisschen autistisch veranlagt ist. Und auch sein Vater bereits. Die haben alle Aggressionsprobleme. Auch der Opa hat schon mal den Job verloren. Er war ursprünglich Koch und hat einem Gast, der sich beschwert hat, dass sein Steak nicht blutig genug ist, eine ins Gesicht gehauen, woraufhin das Blut auf den Teller getropft ist. Und er gesagt haben soll, so jetzt ist Blut auf dem Teller, bist du zufrieden? Und Max, wie gesagt, hat auch seine Aggressionsprobleme, als er da den Arzt zusammenschlägt, weil der ein Medikament empfiehlt, von dem er 50 Schachteln hinten stehen hat. Und der Vater dann vermutet, der will das seinem Sohn nur geben, weil er von der Pharmafirma wahrscheinlich eine schöne Reise spendiert kriegt, wenn er das recht oft aufschreibt.
Wäre ja nun keine Seltenheit. Ich finde Robert De Niro sehr, sehr gut. Richtig mit Herz. Und ich habe ihm angemerkt, dass ihm das Thema sehr nahe geht, was nicht erstaunlich ist, wenn man weiß, Robert De Niro, genauso wie Tony Goldwyn, der Regisseur, beide autistische Kinder.
Eine untypische Rolle für De Niro. Wie fandest du denn den Film und wie viel Loras geben wir diesem Werk?
Es ist nicht der Film, der mich emotional total mitgenommen hätte.
Ja, das plätschert so vor sich hin. Hin und wieder ist mal was Lustiges, hin und wieder ist was Berührendes.
Ja, also nicht mehr als 3 Lora bei mir.
Ja, da kann ich mich anschließen. 3 Loras für Ezra, eine Familiengeschichte. Ebenfalls am 12. September startet die Dokumentation Petra Kelly Act Now, auf Deutsch Handle jetzt. Hier geht es um die bekannte Grünen-Politikerin Petra Kelly. Es gibt eine Menge Originalaufnahmen, es gibt Interviews mit Zeitzeugen und Zeuginnen.
Vor allen Dingen auch mit der Familie. Es sind große Teile drin, wo sie in Amerika war. Sie war ja auch in Amerika eine Art Ikone. Ist bei Konzerten, zum Beispiel mit John Baez und Bob Dylan, aufgetreten. Sie war eine sehr erstaunliche Persönlichkeit, die sich damals schon für Menschenrechte, für die Umwelt eingesetzt hat, für Gleichberechtigung. Sie ist in einem Frauenhaushalt aufgewachsen und hat viel Emanzipation mitbekommen dadurch. Ich war sehr begeistert. Die Filmemacherin, die Doris Metz ist das, Autorin und Regisseurin. Die Frau hat zum Beispiel auch Trans, I Got Life gemacht oder Schattenfeder. Die hat es fertiggebracht, einen die Persönlichkeit und auch die Hintergründe von der Kelly sehr nahe zu bringen, dass du wirklich einen Eindruck von der Person bekommst. Auch dann die Zeit mit Gerd Bastian. In der Zwischenzeit steht sie so gut wie fest, von wegen Selbstmord der beiden, dass das nicht stimmt.
Es wurde angenommen, dass er sie im Schlaf erschossen hat mit seiner Pistole und sich dann selber das Leben genommen hat.
Das haben sie bewiesen in der Zwischenzeit. Durch die moderne Ballistik. Dieser Film für alle Menschen, die sich für die damalige Zeit interessieren und die politischen Bedingungen und Umstände, sowohl von der Bundesrepublik Deutschland, aber auch von Amerika. Es ist ein sehr schönes, interessantes Zeitdokument. Ich gebe diesem Film tatsächlich 5 Loras, weil besser kann man ihn nicht machen.
Alles klar. Jetzt kommen wir zu einem Film, da sind wir uns überhaupt nicht einig, aber das kann ja auch mal vorkommen. Und zwar geht es um Das Flüstern der Felder. Das ist ein Animationsfilm, ein Drama. Es ist kein Animationsfilm im üblichen Sinne, sondern ähnlich wie Loving Vincent, dieser Film aus Gemälden von Vincent van Gogh oder im Stil von Van Gogh, war vom gleichen Team. Und hier ist es auch so gemacht. Die Geschichte, die basiert auf dem Roman Die Bauern. Es geht um eine junge Frau im 19. Jahrhundert in Polen. Es geht um die Stellung der Frau, wie sie verscherbelt wird vom Vater, verheiratet mit irgendeinem älteren Mann. Diese Geschichte ist komplett im Stil von Ölgemälden gemacht. Ingrid, du hattest damit ein Problem.
Ja, ein großes Problem. Obwohl, ich habe mich sehr gefreut, weil es ist ja nach dem Weltbestseller Die Bauern von Vladislav Raimond, der den Literaturnobelpreis dafür bekommen hat. Ich saß in der 2. Reihe vorne.
Vielleicht war das Problem.
Dass es das Problem verstärkt hat vielleicht. Jedenfalls, die Bilder haben geflimmert. Aber ich reagiere da ziemlich sensibel drauf und ich wusste, wenn ich jetzt noch länger drin bleibe, dann bekomme ich Kopfweh und bin so nach einer Viertelstunde in etwa raus und mit mir eine Dame, die hinter mir saß und meinte, mir ist jetzt schon schwindelig. Also Menschen, die da so reagieren, für die ist er nicht unbedingt anzuraten. Der Sebastian, den stört's nicht.
Mich diese Wackelfilme wahnsinnig machen. Also sowas wie Cloverfield, diese sogenannten Found-Footage-Filme, also die so gemacht sind, als hätte man irgendeine kaputte Kamera gefunden, wo noch was drin war. Und da haben dann Leute die Kamera umgehängt gehabt, während sie vor irgendeinem Godzilla-Monster weggelaufen sind. Und du siehst immer nichts Halbes und nichts Ganzes. An den kann ich mich noch gut erinnern, da bin ich wirklich rausgegangen und habe damals an der Theke gefragt, ob sie hier eigentlich auch Schnaps verkaufen, weil mir so übel war. Habe dann zum ersten Mal in meinem Leben mit Todesverachtung einen Unterberg runtergewürgt, weil das einzige war, das die da hatten. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall gewesen. Also mich hat es nicht gestört. Ich finde es genial gemacht. Ist auch eine interessante Geschichte über eine junge Frau, die sich wehrt gegen diese Bevormundung durch die Männerwelt.
Einen alten Typ zu heiraten. Aber wie auch immer, ich kann den Film nicht benoten, weil ich bin nach einer Viertelstunde raus.
Wenn Loving Vincent mochte und einen diese Technik nicht stört, wie gesagt, es ist eine interessante Geschichte.
Das ist die größte Geschichte Polens.
Deswegen gebe ich jetzt 4 Loras. Okay.
Warum tust du dir das an, Ruti? Das ist Vogelfutter. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich hatte Garf angerufen,
Garf angerufen?
Ja, als ich am Flughafen gewartet habe.
Dad, könntest du nicht vielleicht wenigstens bis zum Mittag warten, um mir zu sagen, wie erbärmlich mein Leben ist und mich an meinen Ex-Mann zu erinnern?
Lass mal sehen. Unsere Wurzeln, Erinnerungstouren. Begeben Sie sich auf eine unvergessliche Reise durch Polen. Das Land, das einst die Heimat der größten jüdischen Gemeinde Europas war. Samstag, Krakau. Nach dem Frühstück brechen wir auf nach Auschwitz-Birkenau. Welche Jude fährt nach Polen als Tourist?
Ich habe dich nie gebeten, mitzukommen. Ich hätte das sehr gut auch alleine machen können.
Ich lass doch meine Tochter nicht alleine hier nach Polen reisen. Nein, das ist zu gefährlich. Also, was machen wir heute? Erzähl's mir nochmal.
Wir nehmen den Zug nach Lodz, damit ich sehen kann, wo du aufgewachsen bist.
Ja, das sagtest du.
Hast du denn schon deinen Koffer gepackt? Also dieses alte, kaputte Ding, das du deinen Koffer nennst, du weißt schon.
Weißt du, ich muss kurz telefonieren.
Okay.
Das war ein Ausschnitt aus Treasure. Deutscher Untertitel: Familie ist ein fremdes Land, der ebenfalls am 12. September ins Kino kommt. Wir bringen ja die Ausschnitte immer auf Deutsch. Wir sagen dann gleich jetzt nochmal was dazu. Hier sehen wir einmal Stephen Fry als Edek und Lena Dunham als seine Tochter Ruti. Er ist ein Holocaust-Überlebender. Das Ganze spielt Anfang der 90er Jahre. Die Tochter muss nach Polen reisen und tritt diese Reise gemeinsam mit ihrem Vater an. Das ist auch eine Reise durch die Familiengeschichte. Die jüdischen Eltern gingen damals durch Lodz, durchs Ghetto, durch Krakau, Auschwitz und Birkenau und sind dann schließlich nach Kriegsende als Überlebende ausgewandert. Edek ist zu Beginn zögerlich, störrisch. Er will sich seiner Vergangenheit eigentlich nicht stellen. Das führt dann zu Auseinandersetzungen mit der Tochter. Aber mit der Zeit beginnen die zwei sich wieder einander anzunähern. Sie durchleben völlig emotionale, aber auch fast schon groteske Momente und arbeiten sozusagen gemeinsam ein wichtiges Kapitel ihrer Familiengeschichte auf. Regie geführt hat hier die deutsche Regisseurin Julia von Heinz und das Ganze basiert auf dem Roman Too Many Men, also auf Deutsch Zu viele Männer, den die australische Autorin Lily Brett 1999 verfasst hat.
Die Julia von Heinz hat auch das Drehbuch geschrieben.
Mit ihrem Mann John Quester.
Sie ist bekannt unter anderem für die Filme Und morgen die ganze Welt, Katharina Luther, Ich bin dann mal weg, Hannas Reise und Was am Ende zählt. Eine unserer besten und arriviertesten deutschen Filmemacherinnen und Autorinnen. Sie hat in Stephen Fry und Lena Dunham eine geniale Besetzung gefunden. Vor allen Dingen der Fry, diese differenzierte, wunderbare Darstellung des Mannes, der den Holocaust miterlebt hat, aber eigentlich verdrängen will. Er hat ja nie darüber gesprochen, auch mit seiner Tochter nicht. Die Tochter wollte eigentlich alleine und dann ist er aus Amerika nachgekommen, weil er sie begleiten wollte. Das ist ein sehr, sehr beeindruckender Film und zeigt deutlich, wie die Auswirkungen des Holocausts auf die nachfolgenden Generationen sich noch auswirken.
Aber es gibt hier einen Wermutstropfen, den wir nicht unerwähnt lassen können. Das ist alles wunderbar in der Originalfassung, aber die deutsche Synchronfassung ist leider nicht wirklich gelungen. Stephen Fry hat irgendeine Stimme, ich weiß nicht, wer das ist. Es ist jedenfalls nicht die, mit der wir ihn kennen. Ich weiß nicht, ob es ein Pole ist oder ob das jemand ist, der es einfach nachmacht.
Ich nehme an Letzteres.
Die deutsche Fassung hat mich nicht überzeugt. Auf Englisch ja, auf Deutsch muss ich abraten. Wir müssten jetzt hier eigentlich sagen, wir geben, wie viel, Loras? 4, 4,5?
Wenn Sie irgendwie die Gelegenheit haben, gehen Sie in die Originalfassung mit deutschen Untertiteln. In dem Fall rentiert es sich, etwas zu lesen.
Oder auch ohne Untertitel, wenn man sie denn nicht braucht.
Wenn man sehr gut Englisch spricht.
Wie viel Loras geben wir denn jetzt dem Film an sich?
Gute 4,5 Loras.
4,5 Loras in der Originalfassung, in der Synchronfassung 1,5.
Das ist zu brutal. Ich würde sagen, deutliche Abzüge, weil mich nervt die Synchronfassung unsäglich. Wenn der arme Stephen Fry das mitbekommen würde, muss ein sehr gemütlicher, sehr freundlicher Mensch sein. Aber ich würde verstehen, wenn ein Schauspieler da leicht ausrastet.
Damit kommen wir jetzt zu den Starts vom 19. September und da haben wir zuerst den Film Samia. Hier geht es um die somalische Läuferin Samia Yusuf Omar. Sie war die Tochter einer Obstverkäuferin, älteste von 6 Geschwistern und wollte schon ganz jung eine Läuferin werden. Sie lebte zusammen mit ihrer Mutter, nachdem der Vater 2006 verstorben ist, in ärmlichen Verhältnissen in Mogadischu und wurde dort von islamistischen Extremisten bedroht, weil die sportliche Betätigung von Frauen und Mädchen komplett ablehnen. Sie hat sich neben Leichtathletik auch mit Schwimmen und Basketball beschäftigt und wurde 2008 sogar Afrikameisterin auf der 100-Meter-Strecke. Aber das war nicht im Sinne der Machthaber. Wir werden jetzt natürlich nicht sagen, wie diese Geschichte ausgeht.
Es ist die sehr, sehr beeindruckende Geschichte zuerst dieses Kindes und dann der jungen Frau, die einfach nur diesen Riesentraum hatte, bei den Olympischen Spielen teilnehmen zu können. Dafür hat sie dann auch eine mörderische Flucht quer durch die Wüste gemacht. Es ist eine ziemlich tragische Geschichte, ein Film, der so richtig in die Magengrube reinhaut. Also mir sind tatsächlich auch ein paar Tränen runtergelaufen. Regie und Drehbuch stammt von der Yasemin Samdarelli, die in Dortmund geboren wurde und aufgewachsen ist. Und die Frau hat zum Beispiel auch Almania, Willkommen in Deutschland, gedreht. Samia hat in München am Filmfest den Publikumspreis gewonnen und den Cineco Bro Award und in Tribeca den Special Jury Mention Preis. Ich bin bei 4 Loras.
Eine bewegende Geschichte.
Wenn Sie vorher schon ein bisschen depressiv sind, dann suchen Sie sich lieber einen anderen Film aus.
Also da geht man raus und braucht entweder Taschentücher oder man kriegt einfach eine Wahnsinnswut. Wir haben noch einen Ausschnitt aus Samia.
Mit so einem Ding kann sie unmöglich richtig laufen.
Kann sie sowieso nicht. Frauen dürfen nicht laufen.
Dann fliege ich eben damit. Warte. Was gibt's da zu lachen? Samia, es reicht. Das ist überhaupt nicht lustig. Lass das.
Wieso? Erklär mir das mal. Findest du das jetzt etwa richtig?
Ob ich das richtig finde? Ich beschütze hier unsere Familie. Kriegst du nicht mit, was alles passiert?
Ich laufe weiter. Ich werde nie damit aufhören.
Samia, es reicht jetzt, wirklich.
Tu nicht so, als würdest du nicht verstehen, was sie dir zu sagen versucht. Die Zeiten haben sich geändert. Du musst den Hijab tragen, verstehst du? Und zwar immer.
Und wie soll ich mit dem Ding noch laufen? Ich muss unbedingt für diesen Wettkampf trainieren, den in Hargeisa.
Hargeisa, in Somaliland.
Ja, genau. Weißt du, dort findet ein internationaler Wettkampf statt. Wenn Samia dort gewinnt, hat sie vielleicht eine echte Chance auf die Olympiade.
Die Olympiade.
Es reicht jetzt. Genug, wirklich, Yusuf.
Damit kommen wir zu unserem letzten Film für diese Sendung. Ebenfalls am 19. September startet die Biografie Die Fotografin. Hier spielt Kate Winslet die Hauptrolle. Im Mittelpunkt steht Elizabeth, genannt Lee Miller, die 1907 in New York geboren wurde. Sie wurde erfolgreiches Fotomodell, reiste um die Welt, hat mit vielen renommierten Fotografen zusammengearbeitet und dabei erkannt, dass sie selber lieber hinter der Kamera arbeitet. Sie wurde dann Fotografin. Diese Arbeit führte sie über verschiedene Kontinente. Sie hat sich ausgetobt, hat von Mode über Porträts alles Mögliche gemacht, bis hin zu experimentellen Werken und wurde dann tatsächlich Militärkorrespondentin. Im Zweiten Weltkrieg in Europa hat sie, was völlig ungewöhnlich in dieser Zeit war, als Frau den Krieg fotografiert. Damit gehörte sie zu einer ganz, ganz kleinen Gruppe, die Bilddokumente unter anderem vom London Blitz, von der Invasion der Alliierten und der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau gemacht hat.
Sie war die erste Frau, die Bilder von den Leichenbergen, von den verhungerten, im Dritten Reich jämmerlich krepierten Menschen, Juden in erster Linie natürlich, gemacht hat, dass sie überhaupt mit durfte. Mit dem Militär. Das hat sie ihrer amerikanischen Staatsbürgerschaft zu verdanken gehabt, weil die Engländer haben es abgelehnt. Die hätten sie nie im Leben mitgenommen. Sie hatten einen Assistenten dabei gehabt, der Andy Samberg, der den David Sherman spielt. Ihre Fotos hat sie an die Vogue geschickt. Eine Frau, die ihr sehr wohl gesonnen war, Audrey Withers, die damals Chefredakteurin war, gespielt von der wunderbaren Andrea Riseborough. Sehr differenzierte, gute Darstellung. Lee Miller, eine sehr eigenwillige Frau. Noch als Model hat sie geheiratet, den Roland Penrose, gespielt vom Alexander Skarsgård.
Und ihr Sohn Anthony Penrose hat eine Biografie über sie geschrieben, The Lives of Lee Miller. Diese Biografie wiederum ist Grundlage für den Film gewesen.
Der mit seiner Großmutter am Dachboden in den alten Schachteln gewühlt hat und versucht hat, einiges von ihr rauszubekommen. Kate Winslet ist fantastisch und Kate Winslet ist auch die Produzentin, überhaupt maßgeblich für den Film verantwortlich. Eines der ganz berühmten Fotos von Lee Miller ist, wie sie in Hitlers Badewanne sitzt. Und zwar in München. Hitler hatte eine sehr edle Wohnung in München.
Am Prinzregentenplatz.
Und da hat sie es mit ihrem Assistenten also geschafft, dass sie da reingekommen ist. Da hat eine Party stattgefunden und sie haben sich dann in die Wohnung hinaufgeschlichen und ins Bad. Und nachdem sie wochenlang sich nicht richtig waschen konnten, ist sie in Hitlers Badewanne gestiegen.
Die Räumlichkeiten gehören heute übrigens der örtlichen Polizei.
Tatsächlich.
Das Zimmer, in dem sich die Geli Raubal erschossen hat, da stehen heute die Fußballpokale der Polizei-Fußballmannschaft drin.
Also jedenfalls, für mich ist sie eine der besten Rollen, die die Kate Winslet je gespielt hat. Natürlich von der jungen, attraktiven, vom Fotomodell bis zur alten Frau, kurz vor ihrem Tod. Das ist ein Film, wo ich sage, auf jeden Fall reingehen. Auch da habe ich wirklich eine sehr hohe Bewertung. 4,5 bis 5 Loras.
Gut. Damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Wir werden wie immer wiederholt heute Nacht um 2 Uhr morgen früh um 9 Uhr auf DAB Plus und im Lora Livestream. Außerdem samstags früh um 6 und sonntags um 21 Uhr dann nur im Lora Livestream. Man kann die Sendung eine Woche lang original als Podcast nachhören und ansonsten auf freiradios.net dauerhaft alle alten Sendungen hören, allerdings ohne die Musik. Dann wünschen wir Ihnen jetzt wie immer für die nächsten Wochen viel Spaß im Kino. Wir haben ja heute eine Menge gute Sachen empfohlen, also gibt es ausreichend Gelegenheit, ins Kino zu gehen und sich was anzuschauen.
Und deshalb auf Wiedersehen in einem der schönen Münchner Arthouse-Kinos, wo wir ein paar sehr schöne mit recht gutem Programm haben.
Und das nächste Filmgespräch gibt es dann am 3. Oktober, also am Feiertag. Und bis dahin, tschüss.
Tschüss.